Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 201 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin für euch heute die viereckigen Augen des Schwimmsports, denn in den letzten Wochen gab es so viel Wassersport, so viel Wettschwimmen zu sehen, wie sonst nur ganz selten, und in den kommenden Wochen wird es davon noch viel, viel mehr geben. Also es lohnt sich möglicherweise, einen etwas bequemeren Fernsehsessel anzuschaffen, denn es gibt viele, viele Wettbewerbe zu verfolgen. Und genau darüber werden wir in dieser Folge sprechen, denn es ist die Zeit der Freibad-Wettkämpfe sowohl auf Amateur- als auch auf Profi-Ebene. Und wie seit einigen Wochen versprochen, wir blicken zurück auf die deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf. Doch bevor wir damit loslegen, ein kleiner Einblick in meinen persönlichen Trainingsalltag, in den Chlorgeschichten. Und ich nutze die ja gerne, um zu erzählen, wie es so geht, wie es so gerade läuft, auch ein bisschen, weil ja ein Anliegen dieses kleinen Hörspiels war es, einen Einblick zu geben in den Alltag, dass nicht immer alles geradeaus läuft, dass hinter jeder Leistung, hinter jeder Entwicklung eine Geschichte steckt. Das war ja damals in meiner Trainerkarriere der Fall. Jetzt hat sich das ein bisschen mehr ins aktive Leben verlagert. Obwohl ich einmal die Woche noch am Beckenrand stehe, aber da gibt's diese Woche gar nicht so viel zu erzählen. Aber ein Blick zurück auf den Donnerstag und auf dortige Training, also heute vor einer Woche, deutet an, dass es nicht immer vorwärts geht. Und meistens erzähle ich, was gut läuft und tolle Zeiten und dann richtig schnell geschwommen, 36, 50 Rücken von unten und so. Das sind schon so die Highlights des Alltags, auch wenn ich dann in den folgenden Tagen ein bisschen dran geknapst habe, körperlich mich wieder zu erholen davon. Und das mag auch der Grund gewesen sein, weshalb am Donnerstag einfach gar nichts zusammenlief. Wirklich nicht viel. Also schon beim Reinspringen war es so, fühlt sich nicht so richtig gut an, aber jetzt wissen wir auch, das Leben ist nicht immer Pommes und Disco. Manchmal muss man sich ein bisschen durchkämpfen und durchschleifen, und oft genug war es ja dann auch, dass so nach 30 bis 60 Minuten auf einmal doch das gekickt hat und am Ende des Tages alles besser war als vorher. Das war am Donnerstag aber tatsächlich nicht der Fall. Und dann bin ich doch auch inzwischen sehr, sehr froh, dass ich keine 12 oder 15 oder 17 mehr bin, wo der Coach dann am Beckenrand steht und sagt, oh, jetzt mal noch zwei Kicks nach der Wende und nicht atmen und Kopf runter anschlagen, keine Luft holen, 10 Sekunden Pause reichen, halbe Sekunde schneller, komm, da geht noch was, gib noch mal alles streng dich an. Manchmal wäre das vielleicht gut, das müssen wir so ehrlich zu uns selber sein, jemand, der da draußen steht und mal den Einpeitscher mimt, kitzelt hier und da nochmal etwas raus und sorgt dafür, dass man erkennt, oh okay, heute geht vielleicht doch etwas mehr, als ich ursprünglich dachte, oder hilft einem dabei zu erkennen, heute geht mal gar nicht so viel, vielleicht lassen wir das lieber sein. Den gibt es nicht mehr, das heißt, ich bin in der glücklichen Lage, an der Stelle selber entscheiden zu können, ey, heute geht nicht mehr viel und es macht keinen Sinn und es ist einfach Murks. Wir machen Schluss an dieser Stelle. Und so war es dann am Donnerstag auch. Also ich bin wirklich so lange geschwommen und war dann mal kurz draußen, habe mich hingestellt, bin wieder reingesprungen, habe angefangen, habe glaube ich noch 2 200er gemacht oder so. Es war, eine witzige Aufgabe war dabei. Die Aufgabe war 800 Meter im Prinzip lagen. Und bei diesem im Prinzip lagen wurde es schon schwierig, weil das nämlich heißt, okay, eigentlich lagen, aber eigentlich auch nicht lagen. 800 Meter in der Lagenreihenfolge, 50 Meter Kombination, 50 Beine, 50 TÜ, 50 Gesamt. In jeder Lage kommt man auf 200 Meter. Das Ganze mit Flossen in der Lagenreihenfolge, außer die Hauptlage. Die Hauptlage dann ganz am Ende als letzter 200er, und zwar dann auch ohne Flossen. Okay, wem da der Kopf nicht explodiert war, der kam dann noch etwas weiter, so war es an meiner Stelle, und irgendwann bei den dann folgenden 6x200 oder was, ich weiß es nicht mehr, war so, bin ich hinten bei der Wende an die Kraulwende rangeschwommen und war so, nee, ich mach das jetzt nicht, ich lasse es einfach sein, und hab das einfach abgebrochen. Und das war einerseits ganz cool, also weil es war halt einfach möglich und dann gegangen und alles war chico, bin ich auch total fein mit, wenn es nicht geht, geht's nicht, dann gehe ich halt. So, und diese Entscheidungsfreiheit zu haben, das genießt man halt auch irgendwann im Alter. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, mit wem ich vor einer Weile mal gesprochen habe, mit irgendeinem der Coaches, die auch meinten, naja, wir gucken uns das auch manchmal im Training an und entscheiden nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, ey, heute läuft nicht viel und ein Rest Day gibt dir viel mehr, als wenn wir das jetzt auf Krampf, dieses Programm durchprügeln. Vielleicht ist das ein kleiner Anreiz und eine kleine Anekdote an der Stelle. Manchmal ist der Restday mehr wert, als sich irgendwie durch ein Programm zu schleifen, dessen Bedingungen und Anforderungen sich sowieso nicht erfüllen lassen am heutigen Trainingstag, und dann lieber mal Pause und am nächsten Tag mit frischen Kräften weiter. Und so war es dann auch am Donnerstag, und der Rest war dann alles wieder Chico. Sonntag, kleinen Sonnenbrand geholt im Freibad, nach 500 Metern Beine. Naja, muss ich dann doch feststellen, die Schultern eincremen wäre nicht die schlechteste Idee gewesen. Aber so ist es, man kann nicht immer gewinnen. Es ist nicht immer Pommes und Disco, auch wenn wir da im Freibad unterwegs waren und die Pommes durchaus sehr nahe liegen. Soweit aus meinem kleinen, ganz persönlichen Trainingsalltag. Wir kommen zu den News der vergangenen Woche. Und die News der vergangenen Woche gestalten sich interessant, möchte ich mal sagen, denn es ist eine Information geleakt worden, die so vielleicht hätte noch gar nicht geleakt werden sollen, denn es ist eine Information durchgesickert, relativ unscheinbar im Klappentext eines Instagram-Posts. Aber wie ich erfahren habe, sind es relativ viele, die bei euch da den Klappentext auch lesen und dann auf ich möchte gerne mehr sehen klicken, denn dort stand versteckt im Posting einer Sportlerin, dass Bastian Schulte die SSG Leipzig zum Saisonende hin verlassen wird. Und das war eine Information, die so noch gar nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt war. Inzwischen weiß es aber auch die ganze Trainingsgruppe, ist noch vor der JDM bekannt gegeben worden und kommuniziert worden. Die Leipziger haben inzwischen ja auch eine Stellenausschreibung veröffentlicht, und eine Nachfrage beim Betroffenen selbst, also bei Bastian, sagte auch: Jo, das stimmt, zum Saisonende ist hier Feierabend. Ich werde die SSG Leipzig verlassen. Aus verschiedenen Gründen, die jetzt hier keine größere Rolle spielen, aber der interessante Part an der Sache ist, und das ist eine kleine Rätselaufgabe für euch zu Hause: Es gibt schon einen neuen Einsatzort für Bastian, der in den vergangenen Jahren mit den Leipziger Mädels durchaus beachtenswerte Erfolge erzielen konnte. Also ich glaube, so ehrlich können wir sein, und das können wir uns auf die Fahnen schreiben, wenn wir auf die Ergebnisse gucken, was so DMS angeht, was DMSJ angeht, was DJM-Ergebnisse angeht, was DM-Ergebnisse auch angeht oder die Anzahl an Kadersportlerinnen oder auch an JDM-Teilnehmerinnen. Da zeigte die Formkurve in den vergangenen Jahren stetig nach oben. Und das ist durchaus ein Verlust, bei dem die Leipziger jetzt vermutlich zu tun haben werden, den auch wieder aufzufangen. Denn so groß ist die Qualität auf dem Trainermarkt, die dort aktuell unterwegs ist, nicht. Möchte ich jetzt keinem zu nahe treten. Ich kenne auch nicht alle, die vielleicht gerade auf Jobsuche sind. Aber die Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeigt, dass das sich doch sehr, sehr schwierig gestaltet, dort adäquates und hochqualifiziertes Personal zu finden. Wenn ihr dann nämlich als nächstes auf die Stellenausschreibungen beim DSV geht und dort auf der Homepage, ne, Personalentscheidungen mal draufklickt, dann seht ihr, dass einige hochkarätige Stellen immer noch ausgeschrieben sind, wie zum Beispiel die Assistentenstelle in Magdeburg an der Seite von Bernd Berkan, den Posten, den Norbert Warnatsch inne hatte. Aber es sind auch einige andere. Nachwuchstrainer in München ist zum Beispiel ausgeschrieben, im Anschlusstraining in Magdeburg ist eine Stelle ausgeschrieben, der Bundesstützpunkttrainer in Hamburg ist ausgeschrieben. Also es gibt viele, viele Posten. Derjenige, den Bastian dann bekleiden würde, der war auch ausgeschrieben, der ist dort nicht mehr zu finden, war aber auch mal kurzzeitig auf Social Media geteilt. Ja, und das ist jetzt die Rateaufgabe, mit der ich euch in den weiteren Folgenverlauf oder als Hausaufgabe mitschicke. Wir werden da in den kommenden Wochen mit Sicherheit nochmal kurz drüber plaudern, welches T-Shirt denn demnächst den Körper von Bastian zieren wird. Oh Gott, das war fürchterlich formuliert. Naja, ihr wisst, was ich meine. Es gibt eine neue arbeitstechnische Heimat. Machen wir schnell weiter und kommen zu den Wettkampf-Highlights der vergangenen roundabout 4 Wochen. Und jetzt geht's los, ab nach Nordrhein-Westfalen, nach Dortmund, denn die SG Dortmund war Gastgeber für die deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf. Die haben stattgefunden vom 6.6. bis zum 8.6. im Dortmunder Südbad und ich glaube im Regionalbad in Aplerbeck, irgendwo auf der 25-Meter-Bahn jedenfalls. Und wir können, glaube ich, zusammenfassend festhalten, dass bei diesem schwimmerischen Mehrkampf Ich war selber nicht vor Ort, habe das Protokoll angeguckt, ein bisschen mal hier und da mich umgehört, die Beinewertung durchaus für das ein oder andere Fragezeichen gesorgt hat, und darauf werden wir zu sprechen kommen, wenn wir uns die Ergebnisse in den einzelnen Jahrgängen und Geschlechtern anschauen. Im Jahrgang 2013 männlich gab es insgesamt 2 Titelverteidigungen bei 4 Lagen und eine davon in der Delfin-Lage. Dort ist es nämlich Moritz Schwabe vom Hofheimer SC, der nach 2024 jetzt auch 2025 den Sieg einfährt. Das ist soweit noch nicht irre spektakulär. Insgesamt hatte Moritz am Ende 400 Punkte Vorsprung. Da kann man wohl von einem sehr komfortablen, wenn nicht gar dominanten Sieg sprechen. Platz 2 ging nach Münster an Thies Scharlau, der nur 39 Punkte Vorsprung hatte vor Toni Hartinger aus Frankfurt. Also der Kampf um Silber und Bronze war deutlich enger als das, was sich vorne an der Spitze abgespielt hat. Im Rückenschwimmen der totale Gegenteil. Dort verteidigt Paul Bruno von Lösch nämlich seinen Titel. Der Sportler vom Berliner TSC siegt mit lediglich 90 Punkten Vorsprung vor Jasper Müller aus Leipzig. Und diese enge Entscheidungsfindung setzt sich weiter fort, denn Platz 1 und 5 trennen insgesamt nur 200 Punkte. Und jetzt wird es schon ganz interessant, woran sich das Problem in meinen Augen, oder eines der Probleme, die dieser schwimmerische Mehrkampf hat, ganz gut illustriert. Möchte jetzt, wie gesagt, ich habe das stilistisch nicht gesehen, ich habe das technisch nicht gesehen, aber wenn man sich das anguckt im Protokoll, dann ist es so, dass Paul Bruno von Lösch die langsamste 200 Rückenzeit, die langsamste 200 Lagenzeit und die zweitlangsamste 100 Rückenzeit dieses Führungsquintettes schwimmt. Dafür taucht er aber am besten die Delfin-Kicks auf dem Bauch und auf dem Rücken. Und das reicht am Ende des Tages, obwohl er schwimmerisch scheinbar einer der Schwächeren aus diesem Fünferfeld war, reicht es mit starken Tauchleistungen dann hier für den Sieg im schwimmerischen Mehrkampf. Ob das so gewollt ist oder ob das ein Artefakt ist in der Wertungsmatrix des DSV, weiß ich nicht, erschließt sich mir nicht. Aber ich habe hier doch durchaus ein bisschen Zweifel, wenn jemand den Rückenmehrkampf gewinnt und die langsamste Rückenzeit hat, die langsamste Lagenzeit und die zweitlangsamste 100 Meter Rückenzeit, weiß ich nicht, ob das er ist der Sieger des Rückenmehrkampfes, aber ob es das ist, was man im Rückenmehrkampf erreichen will, I don't know. Schwieriges Feld. Im Brustmehrkampf gewinnt Paul-Anton Siegfried von der SSG Braunschweig mit einer relativ deutlichen Entscheidung, nämlich mit 170 Punkten vor Felix Thyssen von der SG Gladbeck Recklinghausen, der wiederum 170 Punkte Vorsprung hat vor Justus Richter. Und dann wird's eng, zwischen Bronze und Platz 7 liegen nämlich auch dann wiederum nur 100 Punkte, also da ist das Feld entsprechend dicht beisammen und wird sich in den kommenden Monaten nochmal reichlich verschieben, bis es dann im Juni 2026 bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften vermutlich, möglicherweise, eventuell, es soll ja Änderungen geben, zu einem Wiedersehen kommt. Und im Kraulmehrkampf gibt's dann das erste Mal die angesprochenen Bauchschmerzen in der Beinewertung. Denn Fabian Brauer von der SSG Leipzig gewinnt mit 180 Punkten diesen Kraulmehrkampf vor Ömer Burak Yildirim von der SG Rhein-Mosel. Und das ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dieser gesamte 180-Punkte-Vorsprung, der ja, jetzt mag man sagen, auch gar nicht so viel ist. Nichtsdestotrotz muss man die auch erstmal irgendwie einholen, aufholen, rausholen. Fabian Brauer holt über die Kraulbeine insgesamt 660 Punkte, die anderen lediglich 400 Punkte. Und dann guckt man sich die Zeiten einmal an und sagt, okay, Fabian, 36,8, 50 Kraulbeine, das ist schon echt flott. Also das ist respektabel schnell. Ich habe jetzt hier keine Bestenliste im Kopf, Kraulbeine, aber das muss man erstmal schwimmen. Das ist für viele sicherlich eine gute Zeit für die Gesamtbewegung. Alle anderen, die dahinter kommen auf den folgenden Platzierungen, schwimmen so 43er-Zeiten. Also haben 7 Sekunden Unterschied zwischen dem siegreichen Fabian und den nachfolgenden Platzierten. Und jetzt sagt man, okay, 7 Sekunden Unterschied macht insgesamt 260 Punkte. Heißt also pro Sekunde oder jede Sekunde ist in der Summe 40 Punkte wert. Das speichern wir uns einmal ab im Hinterkopf und gucken mal in die männliche Wertung Jahrgang 2014 rein. Nochmal für den Hinterkopf, pro Sekunde Kraulbeine 40 Punkte Unterschied. Den Delfin-Mehrkampf im Jahrgang 2014 gewinnt und damit die Goldmedaille geht an die SG Dortmund, nämlich an Leon Putina. Der hat am Ende des Tages 230 Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Zweiter wird nämlich Leopold Peter von der SG Neukölln und Platz 3 und 4 fechten einen wirklich harten Fight aus bis zum Anschlag. Das war echt, also muss eine mega Stimmung gewesen sein am Beckenrand. Karl Brückner von der SSG Leipzig wird am Ende Dritter, 2146 Punkte vor Jannis Müller aus Hannover mit 2143 Punkten. Lediglich 3 Punkte trennen die beiden und Jannis, der am Ende auch mit diesem Wimpernschlag, also es ist ja noch kürzer als Blinzeln, am Ende dieser insgesamt 7 Wertungen, die hier vorgenommen werden, nur 3 Punkte Unterschied, holt über die 200 Meter Lagen noch 26 Punkte auf Karl, aber das reicht nicht ganz, 29 hätten es mindestens sein müssen für die Bronzemedaille, also ein absolutes, das knappste Finish, was wir hier erlebt haben bei diesen Schwimmmehrkampfmeisterschaften. Beinewertung, wir haben gerade nochmal gelernt, pro Sekunde, jede Sekunde ist ungefähr 40 Punkte wert. Hier bei den Männern im Jahrgang 2014 ist es so, dass über 50 Meter Delfin-Beine 4 Sekunden Unterschied liegen zwischen den Kontrahenten. Jannis Müller schwimmt 49 Sekunden, die drei vor ihm Platzierten schwimmen 45 Sekunden über die 50 Meter Delfin-Beine. Und diese 4 Sekunden Unterschied sind insgesamt lediglich 60 Punkte. Also nur 15 Punkte Unterschied pro Sekunde. Also viel, viel weniger. Weniger als die Hälfte dessen Wert, was wir gerade im Kraulschwimmen festgestellt haben. Und sagt man da jetzt, die Delfinbewegung beim, oder die Beinbewegung beim Delfinschwimmen ist grundsätzlich für die Gesamtleistung weniger wert als beim Kraulschwimmen? Ist das die Botschaft, die hier drin steckt? Oder haben wir da vielleicht irgendwie einen kleinen Bug in der Bewertungsmatrix? Wir werden bei den Frauen auch nochmal zu sprechen kommen, da wird es nämlich noch viel interessanter. In der Rückenmehrkampfwertung gewinnt er für die Dresdner Benno Salfitzky mit 140 Punkten Vorsprung vor Theodor Kröger aus Strausberg. Da schlägt ja mein Brandenburger Herz gleich ein kleines Stückchen höher, wenn ich dort einen Strausberger Namen sehe. Der wiederum 110 Punkte vor Theo Schott von den Berliner Wasserratten liegt, der seinerseits 120 Punkte Vorsprung auf Danny Felde aus Hamburg hatte, der damit Vierter wird. Und wir werfen das letzte Mal einen Blick bei den Männern auf die verschiedenen Punktegewichtungen, die es hier so gibt. Und zwar ist es so, dass Theodor Kröger 38 Sekunden für die 50 Rückenbeine braucht, Benno Salfitzky der Siegreicher am Ende 41 Sekunden für die 50 Meter Rückenbeine. 3 Sekunden Differenz addieren sich auf zu 110 Punkten Unterschied. Also Theodor holt auf dieser einen Bahn 110 Punkte auf Benno. Und jetzt gucken wir in die Gesamtbewegungen rein, in das Schwimmerische tatsächlich. Dort schwimmt Benno nämlich 11 Sekunden schneller über die 200 Meter und 3 Sekunden schneller über die 100 Meter als der zweitplatzierte Theodor. Und jetzt sagt man, hey, okay, 11 Sekunden auf 200 Meter, das ist ein ganz schönes Brett. Vor allen Dingen hochgerechnet auf die Beinbewegung, also Beinbewegung waren es 3 Sekunden Differenz, sagst du jetzt, okay, 200 Meter sind das Vierfache, sind also auch 12 Sekunden Unterschied zwischen den beiden, ist ja ungefähr das Gleiche. Heißt, ich erwarte eigentlich auch, dass Benno jetzt an der Stelle 110 Punkte wiederum rausschwimmt auf Theodor, so wie das in der Beinbewegung mit den 3 Sekunden Differenz der Fall war. Pustekuchen, diese 11 Sekunden 200 Meter Rücken schneller sein, zählen lediglich für 70 Punkte zusammen. 3 Sekunden über 100 Meter zählen lediglich für 30 Punkte zusammen. Das heißt, über 2 Strecken mit insgesamt 300 Metern schafft es Benno nicht, den Punktverlust aufzuholen, den er über die 50 Meter Rückenbeine in einer Strecke über 50 Meter sich selber auferlegt. Habe ich irgendwie Fragezeichen, ob das so richtig bewertet ist? Damit kommen wir zum Brustschwimmen. Hier gewinnt Konstantin Asenow mit insgesamt 400 Punkten Vorsprung und der Spandauer gewinnt auch die 50 Brustbeine, die 100 Brust, die 200 Brust, 25 Delfinbeine und wird über die 200 Meter Lagen Vize. Da war kein Kraut gewachsen gegen den Berliner, der sich damit völlig zu Recht die Goldmedaille um den Hals hängen durfte. Zweiter wird Finn Baumann aus Hofheim mit 37 Punkten vor Jonathan Lukassen, auch aus Berlin, der mit Bronze wieder zurück in die Hauptstadt gefahren ist. Das Kraulschwimmen wird dominiert vom SV Delfin Wiesbaden, vertreten durch Max Petermann. Der gewinnt die 100, 200, 400 Meter Freistil, die 400 Freistil dann sogar im Gesamtfeld. standesgemäß möchte man sagen, für den Starter im Kraulen Mehrkampf, dass er auch die 400 Meter Freistil gewinnt, hat am Ende 270 Punkte Vorsprung vor Simon Kaiser aus Cannstatt und der hat 100 Punkte Vorsprung vor Theodor Scholz vom Köpenicker SV. Damit ab auf die Frauenseite und hier auch im älteren Jahrgang, Jahrgang 2013. Hier heißt die Titelverteidigerin Felicia Wilicki von der SG Schöneberg. Die wird dieses Jahr Zweite. Vizemeisterin und muss ihrer Berliner Stadtkameradin von der SG Neukölln, nämlich Piloka Marie Weißner, den Vortritt lassen. Und die gewinnt den ganzen Wettbewerb deutlich mit 3.907 Punkten zu 3.673, also 230 Punkte Vorsprung für die Neuköllnerin. Und jetzt wird's interessant, weil nämlich Felicia Wilicki über die 50 Delfinbeine in 45,6 Sekunden wahrlich keine spektakuläre Leistung ins Wasser legt, 430 Punkte bekommt. Piloka Weißner wiederum in 35,2 Sekunden richtig schnell unterwegs ist, dafür auch völlig zu Recht viele Punkte bekommt, 930. 10 Sekunden Differenz zwischen den beiden Konkurrentinnen heißen 500 Punkte Unterschied in der Wertung, also 50 Punkte pro Sekunde. Das sind schon mal zum einen lockerflockige 10 Punkte pro Sekunde mehr, als wir vorhin mal bei den Jungs ausgerechnet haben, wo mir nicht ganz klar ist, woher dieser Unterschied kommt, aber ich nehme den jetzt mal so hin. Und dann macht das Ganze für mich noch schwieriger. Wir können jetzt drüber reden, 10 Sekunden sind echt eine Menge. Wir haben bei den Jungs auch gerade drüber geredet, dass dort jemand über 200 Rücken 11 Sekunden schneller ist als seine Konkurrenz. Okay, 10 Sekunden, 500 Punkte, so ist es. Wenn wir in die Gesamtbewegung reingucken, ist es aber so, dass Felicia Wilicki über die 200 Delfine 2,37 schwimmt. Das ist eine richtig, richtig starke Zeit. Piloka Weißner wiederum 3 Minuten 2. Das ist okay. Alles Chico, möchte ich jetzt gar keine Wertung abgeben. Vielleicht auch irgendwas vorgefallen. Alles gut. Was weiß ich, ich habe es nicht live gesehen. Was ich aber im Protokoll sehe, ist, dass diese 25 Sekunden Differenz über 200 Meter Delfin nur 160 Punkte Unterschied ausmachen. Und das finde ich schwierig. Also das kriege ich echt schwer nur verkauft. Zumal man dann, wenn der Blick ins Protokoll geht, es heißt, Felicia Wilicki gewinnt quasi alles, was mit Schwimmen in Anführungsstrichen zu tun hat. Sprich die 200 Lagen, 400 Freistil, 100 Delfin, 200 Delfin gegen Piloka Weißner, die ihrerseits über die 50 Delfin Beine so ein rausbrezelt und die Konkurrenz förmlich stehen lässt, wenn man das nebeneinander antreten lässt, dass diese 500 Punkte am Ende bis auf 230 Punkte Vorsprung zusammenschmelzen und damit dann für den Sieg reichen. Ich tue mich schwer damit, ich glaube, das ist deutlich geworden. Gucken wir ins Rückenschwimmen rein. Hier gab es eine deutliche Entscheidung mit 370 Punkten Vorsprung. Verteidigt Mathilda Karlow von Hofe ihren Titel, holt 1.400 Punkte mehr als 2024. Wir haben jetzt auch eine neue Beinebewertung. Okay. Rückenbeine schwimmt sie auch 3,5 Sekunden schneller als die Zweitplatzierte. Das bedeutet, sie bekommt 200 Punkte mehr als die Zweitplatzierte über diese Strecke. Wir gucken zurück zu den Männern, dort waren in den 50 Rückenbeine 3 Sekunden Unterschied, nur 110 Punkte Unterschied wert. 90 Punkte mehr bei den Frauen, nehmen wir doch gerne mit. Ändert nichts daran, Mathilda hat den Sieg vollkommen verdient, die Titelverteidigerin, die Potsdamerin, hat hier alles gewonnen, was mit Rückenschwimmen zu tun hat, 50, 100, 200 Meter, gewinnt außerdem die 400 Kraul und die 200 Lagen, also ist hier einmal durchs Becken gefegt und da gibt es nichts dran zu deuteln, dass der Sieg ungerechtfertigt wäre oder in sonstiger Art und Weise man da nochmal diskutieren könnte. Im Brustschwimmen war es Valentina Basile da Costa von der SG Bayer, die ihren Titel verteidigen konnte, hat am Ende 320 Punkte Vorsprung, völlig unstrittig hier als Mehrkampfsiegerin im Brustschwimm-Mehrkampf wieder zurück, ja, war ja gar nicht so weit, die Heimreise angetreten hat. Im Kampf um Platz 2 ging es aber dafür wahnsinnig eng zur Sache, denn hier gab es lediglich 16 Punkte Unterschied zwischen der zweitplatzierten Luna Tittmann vom SC Chemnitz und Michelle Hergert von der SG Neumünster. Kommen wir zum Kraulschwimmen. Hier geht der Sieg an die SG Dortmund. An wen eigentlich auch sonst? Kraulschwimmen und Dortmund sind ja inzwischen fast synonym, wenn wir bei den Frauen mal hingucken. Ella Hartmann holt hier den Titel. 380 Punkte Vorsprung. 200 Punkte davon resultieren alleine aus den 50 Kraulbeine, wo sie 4 Sekunden schneller war als die Konkurrenz. Lia Jes, die Titelverteidigerin vom AKA Berlin, holt sich die geteilte Bronzemedaille mit Emilia Klaus. Die kommt aus Dortmund, richtig. Alle beide liegen 96 Punkte hinter der Silbermedaillengewinnerin Nina Maria Reusch aus Hannover. Im Jahrgang 2014 macht sich im Delfin-Mehrkampf Ellie Kluth aus Zwickau einen Namen. Sie gewinnt mit 330 Punkten Vorsprung vor Laura Kocharczyk aus Essen, die wiederum nur schlappe, lächerliche, vernachlässigbar kleine 11 Punkte Vorsprung hat vor Jolien Abu Mahfouz von der SG Schöneberg. Und Jolien war diejenige, die hier in der Gesamtbewegung mal so richtig überzeugt hat. 200 Delfin beendet sie nämlich nach 2 Minuten 42. Das hätte im ein Jahr älteren Jahrgang 2013 für Platz 4 gereicht und für eine Teilnahme bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften im 2012er Jahrgang. Also wenn sie sich ein bisschen älter geschummelt hätte, 2 Jahre später, hätten wir sie schon wenige Tage nach dem schwimmerischen Mehrkampf bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften für die 2012er Jahrgänge starten sehen können. Beeindruckende Leistung, 2:42, 6 Sekunden Vorsprung vor Ellie und 20 Sekunden Vorsprung, glaube ich, vor Lara über diese 200 Meter Schmetterling. Das kann sich sehen lassen. Im Rückenschwimmen ist es auch eine dominante Kiste für Magdalena Leditschke vom Hofheimer SC, die souverän die 50, 100, 200 Rücken gewinnt, außerdem die 400 Freistil, außerdem die 200 Lagen. Dritte wird über die 25 Meter Delfine Beine. Der Sieg also wenig verwunderlich. Zweite wird Frieda Meißner aus Leipzig mit 3.393 Punkten und Bronze geht an Vivian Wiegand aus Darmstadt mit 3.275 Punkten. Magdalena holt in der Summe 3.900 Punkte, also fast 500 Punkte mehr als die Zweitplatzierte. Im Brustschwimmen gewinnt Halland Leonhard für die SSG Leipzig mit 3.530 Punkten, hat am Ende 600 und damit ist es der größte oder der abstandstärkste Sieg bei diesen Schwimmmehrkampfmeisterschaften. 600 Punkte Vorsprung mit überragenden Schwimmzeiten. Die 200 Meter Brust, 2 Minuten 50, wäre Platz 3 im Jahrgang 2013 gewesen, wäre Platz 14 in der deutschen Bestenliste im Jahrgang 2012 gewesen. Über die 100 Brust wird's noch besser. 1 Minute 18 hätte für den zweiten Platz im Jahrgang 2013 gereicht und für eine Top-10-Platzierung im Jahrgang 2012. Mir fehlen ein bisschen die Worte, was ich dazu eigentlich noch sagen soll. Das ist wirklich beeindruckend, was die junge Schwimmerin hier aus Leipzig ins Wasser gebracht hat. Zweite Nelina Schwarzer von den Wasserfreunden Spandau, dritte Elisabeth Asenow, den Namen kennen wir, von den Wasserfreunden Spandau 04. Den Kraul-Mehrkampf gewinnt Chiara Schießler vom TSV Schwab München, die in einem Foto-Finish die Nase vorn hat, denn der Kraul-Mehrkampf bei den Frauen hier trennen Platz 1 und 6 lediglich 52 Punkte. Leni Keller, Selina Franke, Alisa Pitulko und Frida Yushuang Song werden noch begleitet auf Platz 6 von Emma Haneka, sind quasi auf einer Höhe, auf einem Leistungsniveau hier die Sportler und die Sportlerinnen aus Karlsruhe, Katzwang, aus Berlin, aus Magdeburg und aus Halle und Schwabmünchen, die sich tragischerweise ja im Wettkampfjahresverlauf gar nicht so oft über den Weg laufen, aber hoffentlich in den kommenden Jahren und auch nächstes Jahr noch ebenso viel Spaß im Wettbewerb verbreiten werden. Damit haben wir den schwimmerischen Mehrkampf einmal besprochen und ich glaube, die Baustellen, die ich hier sehe, sind deutlich geworden. Zum einen die Bewertung der Beinebewegung, die ein bisschen vielleicht überbetont ist. Ich weiß es nicht, da sollte man in meinen Augen nochmal an den verantwortlichen Stellen nachdenken, ob das so jetzt gerade aktuell richtig ist. Und als zweites möchte ich auch an der Stelle nochmal gesagt haben, dass wir in der Nachwuchskonzeption und in allen Dingen, die man so lernt in der Trainerausbildung, immer sagen, vielseitig aufstellen, alle Lagen beibringen, viel technische Aspekte, sprich hohe Wasserlage, langer Druckweg, viel Wassergefühl, Beinbewegung für eine gute Wasserlage hat ihre Bedeutung, hat ihre Wichtigkeit. all das zu vermitteln und beizubringen. Und ich weiß nicht, wie sinnvoll das dann ist, mit 11-, 12-Jährigen eine deutsche Meisterschaft abzuhalten, bei der es darum geht, in einer Lage möglichst gut zu sein, sei es jetzt in der Beinbewegung oder in der Gesamtbewegung, wenn wir das ganze Jahr über predigen. Versucht euch vielseitig aufzustellen, ihr müsst alle Lagen beherrschen, ihr müsst überall gut sein und dann gibt es den deutschen Meistertitel für den oder die beste Brust-, Rücken-, Delfin- oder Kraulschwimmerin, Kraulschwimmer. Fragwürdig in meinen Augen an der Stelle, aber wie mehrfach schon nebulös angedeutet und weitere Informationen sind bis hierhin noch nicht zu erhaschen oder zu bekommen. Es soll sich nächstes Jahr einiges ändern, sowohl an den DJM als auch am schwimmerischen Mehrkampf. Wir sind gespannt, was dort die Verantwortlichen aus dem Hut zaubern werden. Damit verlassen wir die Schwimmhalle, das Dortmunder Südbad und begeben uns unter den freien Himmel an die frische Luft, nämlich nach Chamorin zur U23-EM. Und nicht nur die, sondern auch die Junioren-Europameisterschaften haben das bisschen das Geld aus der Tasche gesaugt, nicht nur bei mir, sondern sicherlich auch bei euch. 40 Euro waren es in der Summe für die U23-EM und die Junioren-Europameisterschaft für Schwimmstreaming hier in den prall gefüllten Beutel von European Aquatics geworfen. Das ist, zumindest für meine Warte gesprochen, mehr als ich für alle anderen Abos zusammen bezahle, also Spotify, Netflix, Magenta Sport, Amazon, was sich dann so aufsummiert. Und da stellt sich mir schon die Frage, ob Schwimmen inzwischen tatsächlich so populär ist, dass diese Preise gerechtfertigt sind, zumal ich auch sagen muss, okay, die Streaming-Qualität ist nicht besser als letztes Jahr, die war letztes Jahr sehr, sehr gut, gratis Stream, läuft alles, funktioniert alles, es gibt einen englischen Kommentar, der das live kommentiert, hatten wir auch schon mit einer KI-Stimme mal gehabt vor einer Weile, ist egal, dort sitzt jemand, der das live kommentiert, auf Englisch, das kostet Geld, die wollen alle bezahlt werden, das verstehe ich. Der Ergebnisservice, der ist wirklich ausbaufähig, vor allen Dingen bei der U23-EM, also da erwarte ich mehr, ist zum Beispiel völlig unmöglich, Vorlaufergebnisse zu finden oder aus den langsamen Läufen über die 800 und 1500 Meter Freistil, gibt's auf der offiziellen Ergebnisseite nicht oder ich bin unfähig, das geht in meinen Augen gar nicht. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wo denn jetzt eigentlich der Mehrwert darin liegt, dass ich im Vergleich zum letzten Jahr jetzt hier Geld zahlen soll. Die Wettbewerbe haben das definitiv hergegeben, vor allen Dingen, wenn man es mit den deutschen Farben gehalten hat. Das ist unstrittig, aber wenn ihr dazu auch eine Meinung habt, dann sagt die doch gerne mal, entweder an andre@swimcast.de oder in den Kommentarspalten. Sagt ihr, jo, das geht klar, wer Qualität will, der muss sie halt bezahlen und vielleicht kriegen die Sportler nächstes Jahr dann auch richtig Preisgeld davon. Und dann sagt ihr, boah, ne, schreckt mich eigentlich schon eher ab, dass ich hier überhaupt den Fernseher anwerfe oder das iPad oder wo auch immer ihr euch das anschaut. Wenn ihr euch das angeschaut habt, die Wettbewerbe, dann gab es aus deutscher Sicht wirklich einige Highlights zu sehen. Und da waren wir uns auch einig in den Gesprächen, die ich da im Anschluss noch geführt habe, dass es vor allen Dingen eigentlich Sven Schwarz war, der hier alle überstrahlt hat, der weiterhin auf einem Höhenflug ist und irgendwohin in Sphären unterwegs ist, die nochmal ganz neu sind für ihn und für alle, die das so von außen betrachten. Es gab zweimal Gold für ihn bei dieser U23-Europameisterschaft. Die Titelverteidigung, die vorher ausgegeben war, ist also geglückt. Jetzt muss man ehrlicherweise beim Blick in die Liste der Teilnehmenden sagen, nur ja, so richtig überraschend kommt diese Titelverteidigung nicht. Fair enough, aber die Art und Weise, wie die zustande kam, die ist beeindruckend. Denn er schwamm sowohl über die 800 als auch über die 1500 Meter Freistil zweimal die zweitbeste Zeit, die er jemals geschwommen ist. Und vor allem, wenn wir dran denken, dass die beste jemals geschwommene Zeit erst so roundabout anderthalb Monate herliegt, nämlich von den deutschen Meisterschaften stammt, Sven jetzt auch direkt aus dem Höhentrainingslager in Font-Romeu angereist ist, ähnlich wie Maya und einige andere, die in Italien, in Rom noch unterwegs waren, dann lässt das mit dieser Zunge schnalzen und richtig Hoffnungen wecken auf das, was vielleicht uns in Singapur erwarten kann. Sven sagte mal im Interview mit SwimSwam, dass es, warum er denn da in Hannover eigentlich trainiert und sich nicht dieser Hochleistungsgruppe in Magdeburg angeschlossen hat, dass es ihm auch mal gut tut, in nicht ständig unter diesem Konkurrenzdruck zu stehen. Also zum Beispiel bei den Serien, wo es darum geht, gezielt in den niederen Belastungszonen zu schwimmen. dass ihm das hilft, dann nicht dieser Konkurrenzsituation ausgesetzt zu sein, sondern einfach sein eigenes Ding zu machen und wirklich da zu sein, wo er leistungstrainingssteuerungstechnisch auch hingehört. Und so ein bisschen vielleicht auch hier das Ding jetzt sorgt dafür, dass es ihm leicht fällt, bei dieser U23-EM vorne im Kampf gegen die Uhr alleine im Becken diese Zeiten zu schwimmen. 800 Freistil, 7:38.9, nur 8 Zehntel über seinem Europarekord aus der Berliner SSE, lag bei 400 Metern noch 1,2 Sekunden drüber, war also die zweite Rennhälfte sogar etwas schneller, als er in Berlin geschwommen ist. Die letzte Bahn wieder 27:1, identisch mit der Zeit, die er in Berlin war, und das alleine im Kampf gegen die Uhr, wo er dann am Ende auch auf die Anzeigetafel schaut, und für mich sieht es so aus, dass er mit dieser Zeit wirklich nicht gerechnet hat. Respekt, Hut ab, da lüfte ich doch mal die virtuelle Badekappe. 1500 Freistil, 14:38.96, 2 Sekunden über seiner Zeit von den deutschen Meisterschaften, jede Rennhälfte 1 Sekunde langsamer als noch in Berlin, also 750 Meter sind 15 Bahnen, 1 Sekunde langsamer, das summiert sich stumpf auf in der Summe, genau auf dem gleichen Leistungsniveau wie vor 1,5 Monaten. Etwas besser als vor 1,5 Monaten oder sogar jemals ever zuvor war Maja Werner. Die holt nämlich unter der Schlagzeile, so habe ich es jetzt hier mal genannt, Doppelgold im Trainingswettkampf. Sagte, auch direkt aus Font-Romeu gekommen, in Samorin gestartet, dort 2-mal Gold geholt und direkt danach wieder ins volle Training eingestiegen. So schrieb sie das dann wieder und sagt, nimmt aus dem Ergebnis, was sie hier erzielt hat, viel Selbstbewusstsein und Sicherheit mit. Und da kann man, glaube ich, nicht widersprechen. 800 Freistil, 8:29.5, 6 Sekunden schneller, als sie noch vor 1,5 Jahren in Luxemburg geschwommen ist. Das war damals ihre Bestzeit, die sie dort aufgestellt hat. Jetzt in 1,5 Jahren 6 Sekunden Zeit gewonnen, kann man mal machen. Vor allen Dingen, so oft sind die 800 Freistil noch nicht bei ihr im Wettkampfprogramm aufgetaucht. Da lege ich jetzt mal auch im Dezember die Militär-Weltmeisterschaften beiseite, die Weltmeisterschaften waren vom Militär, alles gut, alles fair, leistungstechnisch, aber echt unter ferner Liefen waren, so ehrlich müssen wir dort sein. 400 Freistil 4:07.9 für sie, das ist die gleiche Zeit, die Isabel Gose ihrerseits in Rom geschwommen ist und ihre drittbeste Zeit, die sie jemals schwamm. Nummer 1 und 2 stammen aus Magdeburg vom Gotha und Friends Pokal, Nummer 2 von den deutschen Meisterschaften. Also ein Niveau, auf dem sich Maja jetzt hier gerade stabilisiert, 4:07, 4:06, das Anfang der Saison vielleicht in Reichweite schien, dass diese Zeit mal erreicht werden kann, aber schon mit der Kontinuität und Stabilität, das war sicherlich nicht zu erwarten. Und da kann man der Aussage dann nur zustimmen, wenn sie sagt, es war ein positives Gefühl, das sie hier mitnimmt für die letzten Wochen Richtung Weltmeisterschaften in Singapur. Wie gesagt, das volle Training jetzt in Magdeburg geht weiter und in nicht mal 4 Wochen geht es dann auch schon in Asien, in Südostasien gegen die Weltelite des Schwimmsports. Das trifft auch für Cedric Büssing zu. Der holt sich den Titel über 400 Lagen, 4:13.93, 4 Zehntel langsamer als in Berlin zu den deutschen Meisterschaften. Aber hey, im Freibad, da musst du 100 Rücken erstmal unter freiem Himmel schwimmen, alles Chico. War selber überrascht, hat gesagt, total geil die Zeit. Er hatte sich vorher mit Stefan unterhalten, mit seinem Coach. Die waren nicht so weit gekommen, dass sie, glaube ich, 4:14 angepeilt hatten. Das war hier sehr, sehr gut. Auch ein Mutmacher für den Essener, der ja lange Krankheit Richtung DJM und so zu kämpfen hatte, jetzt hier on track ist. 200 Lagen, 2:01.10, seine schnellste Zeit der Saison. Und jetzt die überraschenden Namen, die hier ganz plötzlich aufgeploppt sind und von denen auch gar nicht so richtig zu erwarten war, dass sie nochmal einen draufsetzen können. Allen voran Jano Beschnitt. 200 Freistil, neue Bestzeit, ganz knapp 700stel nur am Podest vorbei an der Bronzemedaille in 200 Freistil, 1:46.91 mit einem ultra beherzten Rennen von vorne weg. Eine neue taktische Qualität hier auf internationaler Bühne für den in Bochum Trainierenden. Das weckt Hoffnungen, dass er auch bei der WM in Singapur mit breiter Brust an den Start gehen wird und ein ganz wichtiger Bestandteil der Staffel sein wird. Dazu kommt Kenneth Bock, der Bestzeit schwimmt über die 100 Meter Brust, 1:01.25, und ich finde, in der aktuellen Situation, in der sich das Brustschwimmen weltweit befindet, wo eine 1:00 fast schon richtig gut ist, also da gibt's nicht viele, die dort aktuell regelmäßig drunter bleiben, war das schon sehr, sehr flott gewesen. Jeremias Pock wird in einem ultraspannenden 200-Lagen-Finale in 2:00:65 in Anführungsstrichen nur Vierter, wenn ich das hier richtig erinnere. Mega geiles Rennen, mega starke Bruststrecke von ihm, der für ihn selber eher überraschend über die 50 und die, was war das andere noch, ich glaube die 200 Meter Brust ins Wasser geworfen wurde an den ersten beiden Wettkampftagen, das aber auch mit Bravour gemeistert hat, Bestzeit über die 50 Brust, 200 Meter Brust nur knapp oberhalb der Bestzeit geblieben. Und am Ende dann am letzten Wettkampftag Platz 4, 200 Lagen. Das war ein richtig starker Auftritt des Nürnbergers. Martin Wredisch mit Bestzeit über die 50 Meter Freistil, Platz 7 im Finale. Nina Holt wird U23 Vizemeisterin über die 100 Freistil, 54,01. Schwimmt in der Staffel viel erstaunlicher meiner Meinung nach. Eine 53,2 ins Wasser, das war richtig, richtig schnell. Marian Plöger holt Bronze über die 1500 Meter Freistil. Ein versöhnlicher Abschluss für die neue Cannstädterin. Und ansonsten viele Teilnahmen, die im Bestzeitbereich liegen, der dann aber, und das müssen wir auch einmal festhalten, ganz realistisch, für die Teilnahme an der U23 EM reicht, aber nicht für den Sprung ins Finale. Und da, glaube ich, haben wir schon aktuell so eine kleine Lücke irgendwie, wo ich mir wünschen würde, dass es der ein oder andere noch mehr in den nächsten Schritt in die U23, ins Finale dort reinschwimmt und schafft. Das war kein schlechter Wettkampf. Im Bestzeitbereich, hier beim Saisonhöhepunkt, ist alles fein. Aber dann ist es halt die Leistung, die international dort steht. Etwas kurios war tatsächlich, weil so richtige Lowlights gab es nicht. Da waren wir uns beide einig. Ich hatte noch mit Stefan Wittke kurz Kontakt. So richtige Lowlights gab es nicht, außer den Sportlern, die, und jetzt kommt der kuriose Part, entweder an der JTM im Freiwasser teilgenommen haben oder an den Europameisterschaften im Freiwasser teilgenommen haben. Und während der DSV eine Teilnahme an der JTM im Freiwasser und einer Becken-JTM explizit ausgeschlossen hat, was unter anderem Moritz Erkmann betraf, war die Teilnahme an der Freiwasser-JTM und der U23-EM aber völlig okay. Und die beiden liegen extrem nah beieinander, wie das Beispiel von Arne Schubert ziemlich gut illustriert. Der war Ende Mai bei der Freiwasser-EM in Starigrad unterwegs, 28. bis 31.05. Zurück nach Magdeburg, bisschen trainieren, wieder akklimatisieren, Schwimmhalle bliblablub, um dann nach Portugal zu fliegen, vom 19. bis 21.06. bei der Freiwasser-JTM mit der Bronzemedaille wieder zurück nach Deutschland zu reisen. Im Knockout-Sprint gewann er die dort, um dann nur 5 Tage später in Samorin bei der U23-EM im Becken wieder reinzuspringen und über die 1500 und 800 Freistil sowie die 400 Meter Freistil an den Start zu gehen. Beeindruckend und wirklich unfassbar unterhaltsam waren die 400 Meter Freistil, wo Arne von vorne weg auf der Randbahn einfach mal all out gegangen ist und irgendwo Mimik, Gestik, wenn man das so beobachtet hat am Beckenrand, war das schon von Anfang an zu sehen, dass er was Besonderes vorhatte. Und er hat Wort gehalten. Das war sehr witzig. Also es hat echt Spaß gemacht zuzugucken. Das war sehr, 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 sehr witzig anzuschauen. Hat jetzt hier aber in den 1,5-2 Monaten, naja, in dem knappen Monat eher, 28. Mai bis 29. Juni, alles nachgeholt, was er in den letzten Jahren mit rausgesprungener Kniescheibe und allem, was dort war, verpasst hat. Ja, das illustrieren dann die Zeiten über die 1500 und 800 Freistil aber auch relativ gut, denn da war an Bestzeitniveau nicht zu denken. Gleiches gilt für Noah Lerch und Moritz Bockes, die bei der Freiwasser-EM am Start waren in Starigrad und dann einen Monat später jetzt bei der U23-EM, die echt zu kämpfen hatten, ans Bestzeitniveau ranzukommen. Moritz gelang das über die 800 Freistil, über die 1500 war es dann 18 Sekunden langsamer als Bestzeit. Also ein mittelerfolgreiches Unterfangen. Schauen wir mal, was da auf lange Sicht dann draus wird. Ich unterstelle hier niemandem, dass dort gar kein Plan dahinter steckt, aber der ist aktuell eher schwer zu verstehen und zu ergründen. In der Summe, diese U23-EM macht die Brücke zwischen den Junioren und der Elite und gibt genau den Sportlerinnen und Sportlern Wettkampferfahrung, die sonst vielleicht gar kein internationales Highlight vor dem ganz großen Highlight oder generell diesen Sommer gehabt hätten. Maja, Jano, Nina Jazzi, Juliana Bokschka, Lise, ja, die alle das hier nochmal genutzt haben, Wettkampferfahrung zu sammeln, in die Rhythmen reinzukommen, mehr oder weniger erfolgreich aus verschiedensten Gründen. Die Rückenschwimmer hatten alle Probleme zu kämpfen in dem Becken. Cedric 200 Rücken, Lise, Maya 200 Rücken. Muss man nicht viel drüber reden. Gegenbeispiel vielleicht Finn Hammer, der Bestzeit schwimmt über die 200 Rücken. Vincent Pasek, der über die 100 Meter Rücken überzeugt hat und jetzt auch Richtung Weltmeisterschaften sicherlich mit Selbstvertrauen geht. Dazu kommen andere, die sonst nichts gehabt hätten. Jeremias Pock habe ich schon genannt. Es ist auch ein Luis Dramm, ein Luis Schubert, die hier alle zu Recht am Start waren und internationale Erfahrung sammeln können. Eine Auszeichnung für eine Trainingssaison bekommen. Die Normen waren straff. Das betonte auch Stefan nochmal im Gespräch mit mir. Die Normen waren straff, um Richtung Finale schielen zu können. Und sagte dann aber auch, Stefan Wittgi, dass die U23M besser besetzt war als vor 2 Jahren in ihrer Erstausgabe. In der Summe ist man da beim DSV oder das Trainerteam sehr zufrieden mit den erbrachten Leistungen und dem Mannschaftsergebnis. Und das Mannschaftsergebnis heißt am Ende Platz 2 im Medaillenspiegel, weil es 5 Goldmedaillen gibt durch Maja Werner, Sven Schwarz, Cedric Büssing. Insgesamt 8 Medaillen für das DSV-Team, wäre nach der Gesamtmedaillenzahl Platz 5 im Medaillenspiegel. International müssen wir auch noch den Blick richten auf David Popovici, der die 100 Meter Freistil einen neuen Europarekord schwimmt und mal die Fühler ausstreckt Richtung Pan San Lee, den Weltrekordhalter von den Olympischen Spielen in Paris. Vor allen Dingen, weil David Popovic nicht vorne schneller wird. Da hat er den Easy Speed, das Ganze fällt gleich auf. Das Feld ist auch noch auf einer Höhe bei 75 Metern. Und wenn dann alle anderen langsam anfangen, das Laktat zu spüren und langsamer zu werden und an Geschwindigkeit verlieren, das ist die Stunde des Rumänen David Popovic, der dann die Intensität hochhalten kann, die Schwimmgeschwindigkeit hochhalten kann und sich Stück für Stück in einer Stärke vom Feld wegschwimmt, die im Moment ihresgleichen sucht, damit auch folgerichtig hier Europameister wird und Parallelen aufmacht zu dem, was ich zur DJM schon erzählt habe. Das Backend, die letzte Rennhälfte, das letzte Rennviertel, das ist der entscheidende Part. Dort sind alle im Moment viel, viel besser geworden, nachdem in den vergangenen Jahren eher so am Frontend gearbeitet wurde, wo ich den Eindruck hatte, die Intensitäten steigen. Es wird mehr darauf geschaut, dass es eine hohe Geschwindigkeit von Anfang an gibt, die dann durchgehalten werden muss. Ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir in dem zweiten Part dieser Aussage angekommen sind. Diese hohe Anfangsgeschwindigkeit muss durchgehalten werden bis ins Ziel. Und da freue ich mich richtig auf die Trends, die dann bei den Weltmeisterschaften zu sehen sein werden. Und was kommt nach der U23-EM und vor der Weltmeisterschaft? Richtig, die Universiade, ja, das European Youth Olympic Festival, aber jetzt aktuell die Wettbewerbe der Junioren-Europameisterschaft. Und um ganz ehrlich zu sein, ist es gerade mein Feel-Good-Meeting in dieser Woche, in diesem Sommer bis hierhin. Das macht so Bock, das macht so Spaß, es trägt so schön die Emotionen und die Stimmungen von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften weiter, dass es echt eine wahre Freude ist, zuzugucken, und 20 Euro für 6 Tage ist echt viel Geld, und ich kann jeden verstehen, der sagt, ey, come on, wo soll ich mir die abknapsen, wo sollen die herkommen, es sind nicht alle auf Rosen gebettet finanziell, und da sind 20 Euro manchmal wirklich viel, viel Geld, meinen Studietagen war das auch mal viel Geld. Wer das aber erübrigen kann oder sich vielleicht einen Account teilen kann, keine Ahnung, ob das geht, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dem kann ich wirklich nur empfehlen, ey, schaut dort rein, guckt euch die Bilder an, folgt auf Social Media, herausragende Fotos, der wunderbare Tino Henschel sitzt da in Samorin in der Sonne mit dem Schlapphut und schwitzt sich einen ab, um die Stimmungen hier raus zu transportieren. Und wer die Bronzemedaille der 4x100 Freistilstaffel der Frauen gesehen hat, wie sich Svenja, Linda, Sarah und Leni dort freuen, der hat einen guten Eindruck, wie das so läuft. Das macht echt Bock. Also es macht wirklich Laune, es macht gute Laune, es scheint die Sonne, es hat alles, was man sich von einem Wettkampf wünschen kann. In sportlicher Hinsicht werden natürlich auch Tendenzen weiter sichtbar und ausgebaut. Ja, wir haben eine Lücke im Rückenschwimmen. Wir haben eine Fülle an Lagenschwimmerinnen, und im Delfinschwimmen machen wir zum Beispiel eine deutliche Entwicklung, und damit sind wir drin in den Wettkampfergebnissen der ersten beiden Tage. Heute ist Donnerstag, es läuft der dritte Tag, die Vorläufer haben wir gesehen, die Finals kommen jetzt gleich oder laufen gerade während der Aufnahme hier. Deswegen bleiben wir bei Tag 1 und 2 mal kleben, weil die haben auch schon genug geboten, um hier die nächsten Minuten easy peasy füllen zu können. Es war nämlich ein Auftakt nach Maß bei den Junioren-Europameisterschaften. Tag 1, ich habe noch mit Noel drüber gesprochen, ey, ist das nicht irgendwie ein Druck und so, da abliefern zu müssen? Das ist das erste Finale, das ist quasi das, was Lukas Mertens bei Olympia hatte, hatte Noel jetzt bei den Union-Europameisterschaften. Wilder Vergleich, aber die Leistung spricht für sich. Nach einem relativ entspannten Vorlauf, wo die zweite deutsche Finalqualifikantin Laura Kohlmann noch sich den zweiten Finalplatz gesichert hat, etwas schneller war als Noelle Bengler, was dafür sorgte, dass die Tür für Leni von Bonin, für die dritte Starterin über diese Strecke vom DSV, Platz 7 in den Vorläufen, es kommen bloß zwei pro Nation weiter, also musste Leni sich das Finale von draußen angucken. War Laura Kohlmann noch etwas schneller in entspannten Vorläufen? Am Ende war es Noelle, die hier eine Leistung ins Becken gebracht hat, die wir jetzt mal in Relation rücken. Denn wenn ich sage, Noelle ist eine 4,39 geschwommen, kann man jetzt erstmal zurecht dasitzen und sagen, ja, okay, ist eine schöne Zeit. Was heißt das denn? Die 4,39 heißt zum einen, dass das 4 Sekunden schneller war als ihre bisherige Bestzeit. Und die stammt von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, ist also wirklich noch nicht alt. Vor der DJM in der Sierra Nevada gewesen. Da ist man ja danach in der Regel nicht so fit, da war sie dann schon nochmal etwas schneller gewesen als im Quali-Zeitraum bei den deutschen Meisterschaften, bei ihrem Sieg in der offenen Klasse. Da also einen Schritt vorwärts gegangen. Jetzt nochmal mit 2,5, 3 Wochen Abstand nach diesen anstrengenden Jahrgangsmeisterschaften in San Marino ins Becken gesprungen, nochmal 4 Sekunden abgeknapst. Und mit dieser 4,39 ist sie die schnellste Deutsche seit dem Jahr 2016. In den letzten 9 Jahren haben wir keine Deutsche gesehen, die schneller war als Noelle Bengler hier in San Marino im Freibad. Damals war es Franziska Hentke, die 4,38 geschwommen ist. Diese 4,39 hätte gereicht für die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Singapur. Diese 4,39 hätte vergangenes Jahr gereicht, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Wäre Noelle diese 4,39 in den Olympischen Spielen im Vorlauf geschwommen, hätte sie im Finale der schnellsten 8 der Welt gestanden. Wäre sie diese 4,39 im Finale der Olympischen Spiele von Paris geschwommen, hätte es für den 6. Platz gereicht. Das ist das Niveau, über das wir hier gerade reden, 4,39. Das ist das Wert. Und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Es war eine Monsterleistung, also absolut monströs getragen, vor allen Dingen von einem Brustschwimmen, das sie auf ein völlig neues Level gehoben hat, von 1,21 noch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, jetzt auf 1:19 gedrückt die Zeit, 2 Sekunden schneller, und das war wirklich auch in der Bewegung in allem eine fantastische neue Qualität. Das war so unfassbar effizient, und das eine Laura Kohlmann, die ich immer als etwas bessere Brustschwimmerin eingeschätzt habe, da wirklich kein Land sieht und keinen Meter rankommt an Noelle, unterstreicht das Ganze eigentlich nochmal. Damit ist Noelle auch nur noch in Anführungsstrichen 3 Sekunden weg vom deutschen Rekord von Petra Schneider. Der ist inzwischen 43 Jahre alt. 4,36 ist der. Das ist weite Zukunftsmusik, ich weiß, aber sicherlich schon mal irgendwo am Horizont. Es war eine absolut beeindruckende Leistung, was hier passiert ist. Nicht untergehen soll die Essenerin Laura Kohlmann, die am Ende auch knapp am Podium vorbeischwimmt. Die wird nämlich 4. in diesem Finale, bleibt nochmal 2 Sekunden unter ihrer bisherigen Bestzeit. 4 Minuten 44 zeigt die Zeit hier in der Slowakei für sie am Ende an. Und damit ist sie in Anführungsstrichen nur 2 Sekunden weg vom deutschen Jahrgangsrekord, der von Julia Mozinski gehalten wird und inzwischen auch 8 Jahre alt ist. Also mit Laura, mit Noelle und mit Leni, die dritte deutsche Starterin, die über die 400 Lagen hier im Vorlauf unterwegs war, ihre Zeit 4,51,4, 5,5 Sekunden langsamer als noch ihre Bestzeit gesagt hat, dann werden wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. 3 Sportlerinnen, die für das Lagenschwimmen in Deutschland erstmal viel Gutes verheißen. Dazu gibt es ja noch eine Kim Herkler in den USA, die das Feld auch nochmal wesentlich ergänzt. Bleiben wir aber nochmal kurz bei Leni, war ja eine der Vielstarterinnen bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften gewesen, aber nochmal mit einem etwas monströseren Programm als vielleicht alle anderen. 400 Lagen, 200 Delfin, 800 Kraul, 1500 Freistil. Jetzt hier 400 Meter Lagen, erster Wettkampftag, 5,5 Sekunden langsamer als ihre Bestzeit. Fragezeichen. Einer von 3 Starts damit vorbei. Es folgen noch die 200 Lagen, 200 Delfin. 2 Chancen, hier das Ganze nochmal mit einem positiveren Gefühl zu beenden. 400x100 Meter Freistil weiblich. Einmal kurz angesprochen, die gute Laune Staffel des ersten Tages gewinnt Bronze am Ende des Tages. Linda Roth, Leni Labare, Sarah Selimovic und Svenja Götting fordern den englischsprachigen Kommentator mit all ihren Sonderlauten und Aussprachen mal ziemlich heraus, der das aber echt gut macht und das auch relativ oft wiederholen muss, denn es ist am Ende ein spannendes Duell um Bronze, wo Svenja Götting als Schlussschwimmerin nicht nur gegen die Konkurrentinnen aus den anderen Nationen antritt, sondern auch gegen ihre deutschen Jahrgangsmeisterschaftserfahrungen. Wir erinnern uns zurück an letzte Woche, glaube ich, vorletzte Woche, wo wir darüber gesprochen haben. Es gab kein Rennen, wo sie nicht nur um 2-3 Zehntel an einer Medaille, an einer besseren Platzierung, an whatever vorbeigeschwommen wäre, immer mit dem schlechteren Ausgang für sie. Und darauf angesprochen, sage ich, ey, jetzt hat's endlich geklappt. Ja, ich habe, ne, wenn die Probe vergeigt ist, sagt man im Theater, dann geht die Uraufführung richtig steil. Und so war es hier auch. Ja, die Probe Deutsche Jahrgangsmeisterschaften vergeigt und jetzt hier das Ding nach Hause geschwommen. Mit dem Zitat, ich wollte das nicht wieder verlieren, wie ich es in Berlin so oft erlebt habe. Und genau darum geht's. Wettkampferfahrung, jetzt hier das Ding nach Hause geholt, Bronze für die Staffel gesichert. Besser kann es nicht laufen, besser kann es nicht starten. Nur ein Einzelstart für Svenja an dieser Stelle, aber ansonsten noch 4 Staffeleinsätze für die Sportlerin aus Heidelberg. Startet für die SSG Reutlingen Tübingen, das weiß ich wohl. Damit kommen wir zum zweiten Wettkampftag und auch hier gab es neuerlich Edelmetall für den DSV und zwar durch den Potsdamer Jan-Malte Gräfe, der in die Fußstapfen von Zubeybel Tal tritt. Der gewann letztes Jahr Bronze, Silber, glaube ich, über diese 50 Meter Brust, also eine Medaille jedenfalls. Jetzt die Medaille über diese 50 Meter Brust an Jan-Malte Gräfe, der seinerseits 3 Bestzeiten schwimmt im Vorlauf, Halbfinale und Finale jeweils schneller als jemals zuvor in seinem Leben gewesen, verpasst den deutschen Jahrgangsrekord im Halbfinale, ich glaube nur um 3 Hundertstel und verpasst ihn dann auch im Finale und auch seine Halbfinalzeit, weil er im Finale so gar nicht an die Wand kommt. Super Schwimmen, klasse Start, Weltklasse Start möchte ich fast sagen, liegt bei 30 Metern immer noch in Front und zwar ehrlicherweise fast relativ komfortabel, bleibt mir dann so ein Stück weit vielleicht zu lang für einen 50er, aber hat hier ein Fundament gezeigt, auf das sich für die 100 und 200 Meter aufbauen lässt. Hat jetzt auch über die 200 Meter Freistil als einziger der deutschen Starter ins Halbfinale geschafft. Auf dem sich aufbauen lässt, auf dem sich dann eine Frequenz draufpacken lässt, wird dann ein bisschen eingeholt vom Rest des Feldes, gleitet mit dem längsten Anschlag dieser Junioren-Europameisterschaften. Da lege ich mich jetzt schon fest, da kommt in den nächsten 4 Tagen nichts mehr. Mit dem längsten Anschlag dieser JTM zur Bronzemedaille über die 50 Meter Brust. Herzlichen Glückwunsch nach Potsdam an den Brustschwimmstützpunkt dort in Brandenburg. Hoffi, der alte Langstreckenspezialist, trainiert Brustschwimmer. Wer hätte das jemals gedacht? So ist es. Die Geschichte, die Zeit schreibt die besten Geschichten oder irgendwie so. Dann gab es ein absolutes emotionales Highlight über die 100 Meter Delfin. Dort waren mit Linda Roth und Yara Ferriefstahl 2 deutsche Sportlerinnen im Halbfinale vertreten. Und während Linda gar keinen Bock mehr hatte, hier länger als nötig im Wettkampfbecken unterwegs zu sein, 59,4 ihre Halbfinalzeit, sicher ins Finale damit reingeschwommen, war Yara nicht so richtig auf der Höhe im Halbfinale und hatte das Glück, zeitgleich mit einer Schwedin auf den 8. und 9. Platz zu schwimmen. Und hier gibt's eine Merkwürdigkeit, die ich ehrlicherweise nicht so ganz verstehe. Bei dieser JTM werden die Halbfinale- und Finalplatzierungen auf wirklich 8 Plätze genau ausgeschwommen. Nicht wie bei der U23 oder bei einer DJM, dass es dann eben 9 Starterinnen oder Starter im Halbfinale-Finale gibt, sondern es müssen genau 8 sein. Also durften die beiden, Yara und ich weiß nicht, wie die Schwedin hieß, hab den Namen vergessen, spielt auch keine große Rolle jetzt, am Ende des Wettkampfes, nach den 1500 Freistil und der 4x100 Meter Freistil Mixed Staffel, nochmal auf den Startblock steigen und das so richtig in dieser Mano a Mano, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau Arena traten sie an, alle beide. Und da hat Yara gezeigt, dass da viel, viel mehr in ihr drin steckt als die, ich glaube, 59,9, die es vorher war. Nach 59,3 Sekunden stoppte die Uhr für sie nämlich und das ist eine neue Bestzeit für sie und zeigt, auf welchem Niveau die Chemnitzerin hier gerade agiert. Das sieht richtig, richtig gut aus von der Länge, von der Welle. Da passt wahnsinnig viel zusammen. Für Linda gilt exakt das Gleiche. Die haben beide so einen schönen Stil, so viel Druck unter Wasser entwickelt. Das sieht man auch gerade in diesem Duell von Yara dort am Ende auf den letzten 20 Metern. Schiebt sie einfach pro Armzug etwas mehr Wasser weg und arbeitet sich über diese Meter, über jeden Zyklus weg von ihrer Konkurrentin. Und das sieht wirklich gut aus. Das ist das, wofür das Training da ist und woran gearbeitet wird an der Stelle, was jetzt hier seine Früchte trägt. Und dann gibt es wieder eine sehr, sehr schöne Szene, denn sie läuft dann vom Becken weg, nach nebendran, sie rennen ist fertig, so läuft zu ihrer Kiste, wo auch immer dann da der Weg lang führt, und direkt drauf zu auf einen männlichen DSV-T-Shirt tragende Person. Und der Kommentator weiß nicht so ganz genau, wer das ist, und lehnt sich mal weit aus dem Fenster, weil er irgendwas sagen muss, und sagt, ey, es gibt einen großen Big Hug, den usual Big Hug von ihrem Coach. Da hat er Gott sei Dank gekonnt ignoriert, dass die beiden sich, glaube ich, auch einen kleinen Glückwunschkuss gaben, denn es war nicht ihr Coach, sondern ihr Freund Hugo Engelin, der dort einen dicken Glückwunsch verteilt hatte. Auch schön, diesen kleinen humoristischen Aspekt an dieser Stelle. Und dann gab es noch einen dritten Start, nämlich von Sydney Savannah-Ferch und Julia Ackermann im Finale über die 1500 Meter Freistil. Und es war die Dortmunderin Sydney Ferch, die mit einem beherzten Start vorneweg rannte, möchte ich fast sagen, dann von drei Schwimmerinnen ein- und überholt wurde, aber am Ende mit 16:26,4 anderthalb Sekunden unter ihrer Bestzeit blieb und mit Platz 4 belohnt worden ist. Und da kommt ja noch der ein oder andere Start über die 800 und 400 Meter Freistil, wo wir uns auf weitere unterhaltsame Momente mit der Dortmunderin freuen dürfen. An der Stelle dann auch nochmal der Appell, es macht wirklich Bock. Behaltet euch diese Emotionalität, diese Freude, diesen Teamgeist. Das spricht aus jeder Pore, spricht die Freude für das, was ihr dort tut. Das macht wirklich Bock zuzuschauen. Auch mannschaftlich wunderbar, wenn es mal bei irgendwem nicht läuft, dann sieht man, wie dort gegenseitig Trost gespendet wird und Aufbauhilfe geleistet wird, sage ich mal. Das ist wirklich, wirklich richtig cool. Und mit diesen Worten bewegen wir uns Richtung Sette Colli Trophy in Rom, wo die ja ganz großen, aber nicht so zahlreich vertretenen DSV-Eliten am Start waren, Richtung Singapur nochmal einen kleinen Formtest absolvierten. In der Summe stachen hier drei Sportlerinnen, Sportler hervor mit ihren Leistungen. Das ist zum einen natürlich von Angelina Köhler der deutsche Rekord über die 50 Delfin. 25,55 bedeutet nochmal 700stel schneller als bei den Berlin Swim Open, damit auch der Sieg in diesem Wettbewerb. Über die 100 Delfin schwamm sie in 27,07, noch ein Stückchen weg von ihrer Bestzeit. War aber auch hier Siegerin in diesem Wettkampf. Wettkampfschnellste, vorneweg mit einer 26,3, hinten raus mit einer 30,8. Das ist mir wichtig zu betonen, weil sie vorneweg, wenn man in die Historie reinguckt, quasi immer mit einer 26,3 anschwimmt. Plus, minus eine Zehntel, aber vorneweg immer 26,3. Der Unterschied in den Endzeiten liegt immer auf der zweiten Bahn. Und da sie im Moment noch nicht so ganz auf der Höhe, mag verschiedene Gründe haben. Zum einen mehr vielleicht in Spritzigkeit investiert, mehr in Schnelligkeit gearbeitet, hohe Frequenzen, vielleicht ein bisschen mehr Muskeln, ja, etwas kürzere Strecken, dann nimmt das Ausdauerniveau erstmal ab. Das kann man in Kauf nehmen für dieses Jahr. Wir werden sehen in Singapur, ob diese Theorie stimmt oder ob es da eines Besseren belehrt werde, weil dann mehr Erholung da ist, der Körper diese Wettkampfbelastung besser verträgt, werden wir dann später noch entscheiden. Jetzt gerade diese Zeit völlig erklärbar, völlig okay, fällt überhaupt nicht vom Himmel. Aber 26,3 können wir vorne eigentlich schon mal als eingeloggt einbuchen und dann hängt es alles von der zweiten Bahn ab. Die Magdeburger, Florian Wellbrock, Isabel Gose, direkt aus Font-Romeu angereist, hat die gleiche Höhe wie die Sierra Nevada, aber man sieht mal ein bisschen was anderes, ist ja auch nicht so verkehrt, wenn man mal woanders hin in Urlaub fährt oder ins Trainingslager, neue Reize, neues Glück oder wie das so schön heißt, trägt Früchte bei Florian Wellbrock, 6 beste Leistungen der gesamten Wettbewerbe. 1500 Freistil, 14,53, solide 5 Sekunden vor Gregorio Paltrinieri. Es waren auch diese 14,53, die als 6 beste Leistung hier für ihn in die Wertung eingegangen sind und zu dieser Platzierung, die als für ihn beste Leistung zur 6 besten Wettkampfleistung aller Teilnehmenden geführt haben. Die 800 Freistil, 7,49,99, auch das grundsolide on track, würde ich mal sagen, Richtung Singapur. Für ihn, genauso wie für Isabel Gose, geht es in 2 Wochen schon bei den Weltmeisterschaften im Freiwasser los. Und da setzte Isabel auch schon mal ein Duftmarke über die langen Strecken. 800 Freistil, 8:23,86. Die zweitschnellste Zeit in diesem Jahr war nur zu den deutschen Meisterschaften schneller. 6 Sekunden langsamer als bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka und Doha oder bei den Olympischen Spielen in Paris. Auch hier können wir, glaube ich, sagen, sicherlich on track zu dem, was uns dann bei den Weltmeisterschaften erwartet. 1500 Meter Freistil 15:57,83. Die 9 schnellste Zeit, die sie jemals geschwommen ist. Auch da Singapur am Horizont zu sehen, mache ich mir jetzt gerade relativ wenig Sorgen. Und damit war's das mit dem Wettkampfrückblick und mit dieser Episode. 64 Minuten sind rum. Ich kann nur die Empfehlung geben, 3 Tage verbleiben noch, Freitag, Samstag, Sonntag für die Junioren-Europameisterschaften. Schaltet ein, schaltet rein. Wenn ihr diese 20 Euro oder was das immer noch kostet, die 3 Tage, ich weiß es nicht, nicht investieren könnt oder wollt, wie gesagt, lasst mich mal wissen, was ihr so dazu denkt, zu diesem Bezahlmodell. Dann habt ihr die Möglichkeit in Heidelberg bei den Nikka Open Elitenluft zu schnuppern oder sehen zu können. Da gab es letztes Jahr einen Livestream, vielleicht auch in diesem Jahr wieder, oder ihr geht mal in der Halle vorbei, wenn das möglich ist. Denn es ist ein kleines, aber feines, wirklich elitäres Meldeergebnis, um nur einige Namen zu nennen, ist dort unter anderem Lilly Faye Wallbaum nochmal am Start. Christian Diener ist gemeldet, genauso wie Emilian Hollang und der Rest der Potsdamer Trainingsgruppe, die nicht gerade anderweitig unterwegs ist. Mathis Schönung wird da sein, dazu auch noch Luis Hoffmann, Tobias van Agelen, Finn Wendland, Philipp Heinz wird mindestens über die 50 Meter Delfi nochmal ins Wasser springen. Im Nachwuchs große Namen oder erfolgreiche Namen, die erst bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften zuletzt im Wasser gewesen sind, unter anderem Mia Marie Junger, Lou Koch, Monet van Rooyen, Luis Hoffmann, die auch hier in Heidelberg dort nochmal am Start sein werden. Und das war wirklich nur ein kleiner Auszug, das kann sich echt lohnen, dort mal vorbeizugehen und der deutschen Schwimmelite zuzuschauen. Dann gibt es noch das Nürnberger Kinderschwimmen. Auch bei den ganz Jüngsten finden Wettkämpfe statt. Oder ihr nutzt die Zeit selber für euch, geht ins Freibad, genießt die Sonne, bleibt gesund, seid nett zueinander. Wir machen Schluss für heute, hören uns nächste Woche wieder dann mit einem umfänglicheren JDM-Fazit und den Nachrichten, die sonst noch angefallen sind. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao!